Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hoeneß.
Und dann hat er gesagt, du kommst zu uns nach Hause. Und dann bin ich nach Ottobrunn zu mir in Hoeneß gekommen. Ich habe da das Zimmer von Sabine bekommen und sie hat dann zusammen mit Flo in einem Zimmer gewohnt.
Und da muss ich sagen, hatte der Uli Hoeneß immer die richtige Nase. Er hat also mir damals alles vorausgesagt, dass eben der Einfluss des öffentlichen Fernsehens schwinden wird und das private Fernsehen dann die Regie übernehmen wird. Ich habe das damals nicht geglaubt.
Also sind wir zu dem Privatradio hingegangen und gesagt, kommt's raus, ihr kriegt jeden Donnerstag und Freitag Spieler für Interviews, trommelt uns. Und dasselbe wurde mit den Privatfernsehsendern gemacht, wo wir relativ schnell erkannt haben, die müssen für den Fußball bezahlen. Und wer für etwas bezahlt, hat kein Interesse daran, das schlecht zu machen, sondern im Gegenteil, der will für sein Produkt trommeln, das er hat.
Jahrelang jagt Uli Hoeneß seiner Vision von riesigen Geldtöpfen für die Bundesliga hinterher, bis seine Prophezeiungen plötzlich Wirklichkeit werden. Kann er jetzt mal zufrieden sein? Gibt es für ihn mehr als immer nur das nächste Ziel? Und welchen Hoeneß darf ich erleben, als ich zum ersten Mal mit ihm telefoniere? All das klären wir in dieser Folge von Elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. In der Saison 1986-1987 spielen Eckballvarianten eine große Rolle. Deshalb wollen wir uns die jetzt mal im Detail anschauen. Okay, war ein Witz. Ich erzähle euch von meinem Gespräch mit Uli Hoeneß, oder? Wie lief das ab? Also, eine Aufzeichnung des Telefonats gibt es nicht. In Deutschland darf man ohne Einwilligung des Gegenübers keine Aufnahme starten und ich fand es weder schlau noch galant, ihn danach zu fragen. Ich hätte höchstens mich aufnehmen können, dafür war ich aber zu überrumpelt. Und jetzt die wichtige Fußballreporterfrage. Wie haben Sie sich gefühlt, Herr Ost? Tja, weiß nicht. Also aufgeregt war ich komischerweise nicht wirklich. Erstmal nur überrascht. Und Mai, am Ende ist ein Telefonat ja auch nur ein Telefonat. Etwas seltsam war, dass ich schon so viel über Uli Hoeneß wusste. Ich habe ihn reden gehört und hatte direkt den Gesichtsausdruck vor Augen, den er währenddessen wohl hatte. Vielleicht auch deshalb, weil sein Gesicht allein dreimal auf meinem Schreibtisch lag, als er mit mir gesprochen hat. Bisschen skurril, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon so viel mit ihm beschäftigt, weiß so viel über ihn, aber er kennt mich halt gar nicht. So ein bisschen, als würde man seinen Lieblingspodcaster auf der Straße treffen. Als das Gespräch vorbei ist, versuche ich direkt Ruben und Stefan zu erreichen. Und zwar habe ich gerade mit Uli telefoniert.
Ach was, ja. Also er hat sich bei dir gemeldet oder hast du den jetzt angerufen?
Nee, ich habe ja keine Nummer von ihm. Ich hatte heute um 11.06 Uhr, war es glaube ich, hatte ich eine unbekannte Nummer auf dem Display und wusste, oh shit, das ist jetzt entweder meine Dorfoma, die ruft nämlich auch mal mit unbekannter Nummer an, oder das ist Uli Hoeneß.
Oh mein Gott.
Genau, deswegen habe ich dann angenommen und dann hieß es, ja, hallo, mein Name ist Hoeneß. Ich wollte mich bei Ihnen melden. Nicht so, ja, Herr Hoeneß, Mensch, das ist ja toll, danke, dass Sie zurückrufen. Dann hat er gesagt, ja, ich möchte Ihnen aber sagen, ich möchte derzeit keine Interviews geben, denn ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit, um mich zu erholen. An der Stelle muss ich euch noch kurz ein bisschen was zum Zeitpunkt des Anrufs erzählen. Der war im Dezember 2019. Fast genau einen Monat vorher ist Uli Hoeneß von seinen Ämtern als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Bayern zurückgetreten. Zwar ist er noch bei den Bayern involviert, aber deutlich im Hintergrund. Und zwischen Rücktritt und unserem Gespräch war es recht ruhig um ihn. Dann habe ich gesagt, ja gut, klar, alles verstehe ich. Und dann hat er gesagt, ja, also Sie werden ja auch festgestellt haben, dass alles, was auch von mir erschienen ist in letzter Zeit, das waren ja keine Interviews oder zumindest nichts, was ich als Interview bezeichnen würde, hat er gesagt. Dann habe ich gemeint, ja, ist mir aufgefallen, aber Sie wissen ja, Herr Hoeneß, das haben Sie ja sicher gelesen, so wie es ich mit ihm machen würde, das wäre dann auch ein bisschen anders als diese Interviews. Ja, das habe er schon verstanden, er würde sich Ende Januar, Anfang Februar nochmal melden.
Und dann, nicht verarschen, das wäre mega geil, Mann.
Er wünscht mir jetzt gute Erholung und schöne Feiertage. Dann habe ich gesagt, die wünsche ich Ihnen auch, Herr Hoeneß.
Max!
Und dann war es vorbei.
Besser geht's nicht, das ist ja mega gut.
Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich geht's
besser. Er hat dich durchgelesen, er hat dich ernst genommen, ist doch perfekt.
Ja, mega, es ist total krass.
Ich flippe aus.
Also ihr seht, beziehungsweise hört, es lief gut. Nein, anders, es lief sogar bestmöglich. Denn hätte Hoeneß direkt zugesagt, wäre ich ja noch gar nicht bereit gewesen. Ich bin ja fast froh, Weil so schnell, wie der jetzt reagiert hat, wäre es halt wirklich so gekommen, wie ich es dir in der Sprachnachricht geschickt habe. Ja, wenn er jetzt gesagt hätte, genau. Interview, hätte der gesagt, kommen Sie heute Nachmittag vorbei. Also, jetzt habe ich noch ein bisschen geil.
Ich warte dann. Ich warte dann. Bei mir daheim. Ja. Einfach klingeln beim Schild.
ja, halt beim wirklich.
Beim UH-Schild. Ja.
Und all der Aufwand, er hat wenigstens was gebracht. Das heißt, der Brief, weißt du, der halt auch einfach nur über 4 Wochen hinweg formuliert wurde, in 15.000 Varianten, den ich in 1,5 Stunden nochmal abgeschrieben habe, er war dann doch okay so.
Er war mega.
Und er konnte es lesen, Gott sei Dank. Ja, ich bin echt happy.
Und wenn sich der Uli nochmal meldet, dann rufst du mich sofort wieder an.
Ja, na klar, logisch, ich muss das dann ja gleich loswerden. Das ist,
du kannst mir einen Weihnachtsfax schicken, mit einem Weihnachtsbaum drauf.
Ach geil, ich habe richtig gute Laune. Gar nicht so sehr aus Erleichterung, dass mein Fax ein Erfolg war, sondern eher aus Vorfreude. Wenn Uli Hoeneß wirklich mitmacht, oh Mann, das wäre der Hammer. Ab jetzt ist alles, was ich mache, auch ein bisschen Vorbereitung. Vorbereitung auf seinen nächsten Anruf. Und dann werde ich bereit sein für alles, was da noch kommt. Also gut, zumindest dachte ich das damals. Auch der 34-jährige Uli Hoeneß denkt vor der Saison 1986-87, er sei auf alles vorbereitet, was da noch kommt. Da weiß er noch nicht, wie scharf ihm bald der Wind um die Nase wehen wird. Und das, obwohl seine größte Vision bald Realität ist. Ihr erinnert euch vielleicht, Hoeneß und der FC Bayern gehen mit großen Plänen in die Saison 86-87. Ziel ist es, zu den Spitzenmannschaften Europas aufzuschließen, nachdem es in der Liga ja Titel in Serie gibt. Aber trotz all der großen Pläne schleppt sich Bayern eher durch die Hinrunde der Saison. Im DFB-Pokal ist sogar schon im Achtelfinale gegen Düsseldorf Schluss. Erst im Wintertrainingslager in Bahrain schöpfen die Spieler neue Kraft. In der Rückrunde verliert Bayern kein einziges Mal. Am Ende beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten HSV 6 Punkte. Es ist die 10. deutsche Meisterschaft der Bayern und damit eine besondere. Nach 62 Jahren darf sich nicht mehr der erste FC Nürnberg mit seinen 9 Meistertiteln Rekordmeister nennen. So heißt ab jetzt und bis heute der FC Bayern. Die Meisterschaft ist gleichzeitig die letzte, die Udo Lattek mit dem Bayern erreicht. Im Laufe der Saison werden Risse in seinem Verhältnis zu Uli Hoeneß deutlich. In der Zeitschrift Sports erscheint ein Artikel, der mit drastischen Worten Latteks Alkoholprobleme thematisiert. Gleichzeitig pokert Lattek um einen neuen Vertrag. Er fordert 5 Jahre Laufzeit, aber Hoeneß will ihm nur 2 Jahre gewähren. Nach langem Hin und Her entscheidet sich Lattek dafür, Bayern zu verlassen. Er wird Sportdirektor beim 1. FC Köln. Und Hoeneß zieht ruckzuck seinen Plan B aus der Tasche. Zur neuen Saison wird Jupp Heynckes Trainer beim FC Bayern werden. Eine Entscheidung, die für so großen Ärger sorgt, dass Uli Hoeneß wegen Morddrohungen beim Auswärtsspiel in Gladbach von Zivilbeamten beschützt werden muss. Bevor Heynckes zu den Bayern kommt, ist aber noch die Frage zu klären, mit wie vielen Titeln sich Udo Lattek verabschieden wird. Denn das eigentliche Saisonziel, ein Sieg im Europapokal der Landesmeister, ist zum Greifen nah. Im Viertelfinale rächt sich Bayern für die Niederlage im Vorjahr und macht schon im Hinspiel gegen den RSC Anderlecht mit einem 5:0 das Halbfinale klar. Dort geht es gegen Real Madrid. Hin- und Rückspiel werden brutal geführt. Im ersten Aufeinandertreffen fliegen 2 Madrilenen vom Platz. Der Spanier Juanito wird für seinen Tritt gegen den am Boden liegenden Lothar Matthäus sogar für 5 Jahre in allen internationalen Wettbewerben gesperrt. Das 4:1 der Bayern ist angesichts der doppelten Überzahl schon fast enttäuschend. Im Rückspiel dann sieht Klaus Augenthaler die rote Karte und Madrids Vicente del Bosque, damals Jugendtrainer bei Real und später Weltmeistertrainer von Spanien, will Uli Hoeneß am Spielfeldrand einen Kinnhaken verpassen. Es fliegen mehr Wurfgeschosse als Flanken durchs Stadion. Die Bayern verlieren zwar das Spiel mit 0:1, aber sie stehen im Finale von Wien, womit dem FC Porto eine machbare Aufgabe wartet. Voller Vorfreude reist der FC Bayern zum Finale. Präsident Fritz Scherer soll sogar schon seine Siegerrede mit dabei gehabt haben. Und das Endspiel beginnt auch sehr gut. Obwohl Klaus Augenthaler und auch Stürmer Roland Wohlfahrt fehlen, läuft die erste Halbzeit ganz nach Plan. Wiegald Kögel köpft die Bayern mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis gehen beide Mannschaften in der Halbzeit in die Kabinen. Doch was dort passiert, könnte unterschiedlicher nicht sein. Bei den Bayern entspinnt sich ein Streit zwischen Trainer Lattek und einigen Spielern. So erzählte später Dieter Hoeneß.
Lattek wollte, dass wir weiter Druck machen. Doch die Abwehrstrategen plädierten dafür, die Portugiesen kommen zu lassen und auszukontern. Leider haben sie sich durchgesetzt. Da hat er einmal im Leben auf die falschen Leute gehört.
Gleichzeitig passiert in der Kabine des FC Porto genau das Gegenteil. Trainer Arthur Jorge zieht sich dort Sakko und Krawatte aus und hält eine flammende Ansprache an die Mannschaft. Sie gilt bis heute als legendär. Beides führt dazu, dass sich die Rollen in der zweiten Halbzeit vertauschen. Bayern spielt wieder Außenseiter, Porto brilliert und erzielt, angetrieben von einem überragenden Raba Magier, zwei wunderbare Tore.
Frasco apoiar Juari, vai para a área o brasileiro. Frasco para Juari, Magier com espaço, vai marcar, golo! Ainda na zona defensiva, passo longo de Celso, Magier já reentrou, pode criar perigo na esquerda. Para um com Winkelhofer, já passou Magier, o cruzamento, Juari, golo! É golo do Porto! Juari!
Den Ausgleich macht Magier mit der Hacke, ein herrlicher Treffer. So herrlich, dass die Bayern ihn noch oft sehen müssen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sportschau wählen ihn zum Tor des Monats Mai. Noch Jahre später wird Hoeneß die Finalniederlage als seine größte sportliche Enttäuschung bezeichnen. Ich habe mit mehreren Spielern der Finalmannschaft gesprochen und keiner erinnert sich so richtig gerne an dieses Spiel. Für die nächsten Jahre wird es aber entscheidend, denn es definiert die neuen Ziele von Uli Hoeneß. So erinnert sich Bayern-Spieler Lars Lunde.
Wenn du das Spiel siehst, haben wir eigentlich das Spiel so dominiert in der ersten Halbzeit, dass du eigentlich gedacht, wir haben gewonnen. Und das war unser Fehler. Wir waren nicht selbstsicher, aber ich habe uns zweite Halbzeit natürlich hier um die Ohren gelaufen. Das war natürlich unerklärlich. Das war eine harte Niederlage.
Wie ist Uli Hoeneß im Verarbeiten von solchen Niederlagen?
In dem Moment, wo er verliert, dann habe ich das Gefühl, er setzt sich schon wieder neue Ziele. Ich denke, der Uli ist ein Kämpfer. Er ist wirklich ein Kämpfer mit alles drum und dran.
Mit dem vor der Saison abgewanderten Sören Lerby hätte man das Europapokalfinale gewonnen, sagt Uli Hoeneß. Und diese Einschätzung spiegelt sich auch in seinen Aktivitäten in der kommenden Saison wider. Vielleicht auch befeuert davon, dass Bayern gegen Porto bei einem Turnier in Barcelona noch einmal verliert. Internationale Stars sollen die Lösung sein, die will Uli Hoeneß nach München holen. Trainer Jupp Heynckes liebäugelt mit Toni Polster von Austria Wien, aber Hoeneß denkt an andere Spieler. Er fädelt ein Leihgeschäft mit dem walisischen Nationalspieler Mark Hughes vom FC Barcelona ein. Der trifft gleich in seinem Debüt für Bayern und wird wenige Tage später zum psychologischen Trick beim Nachholspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Hughes spielt am selben Tag in Prag mit Wales ein EM-Qualifikationsspiel gegen die Tschechoslowakei. Schlusspfiff ist um 19.15 Uhr. Um 21 Uhr trifft Hughes am Stadion in München ein. Er versteckt sich bis zum Anpfiff, lässt sich dann massieren und wird vor den Augen der verblüfften Gladbacher in der 63. Minute eingewechselt. Bayern gewinnt mit 3:2 in der Verlängerung. Eine ähnliche Aktion hatte Hoeneß auch schon einmal mit Sören Lerby durchgezogen. Den Flug von Hughes nach München zahlt übrigens ein Sponsor. Hughes wird bei den Bayern nie ganz überzeugen. Aber Uli Hoeneß hat sich noch einen zweiten Spieler geangelt und der hat schon auf der allergrößten Bühne gezeigt, dass er zur Weltspitze gehört. Raba Magier soll vom FC Porto zu Bayern wechseln und ab der nächsten Saison nicht mehr den Münchnern, sondern ihren Gegnern wehtun. Das ist ein echter Coup, noch dazu, weil die Ablöse lächerlich klein ist, da Magiers Vertrag zum Saisonende ausläuft. In der Winterpause veranstaltet der FC Bayern ein eigenes Hallenturnier. Hallenturniere sind inzwischen eine wichtige Einnahmequelle für Vereine im Winter und präsentiert stolz seinen Neuzugang. Natürlich standesgemäß in Lederhosen. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem und vielleicht ist es den Fußballexperten unter euch auch schon aufgefallen. Magier? Hat der mal in der Bundesliga gespielt? Nee, hat er nicht. Der scheinbar fixe Transfer entwickelt sich zu einer Posse, die Uli Hoeneß nicht gut dastehen lässt. Als Magier seinen Verein FC Porto vom Deal mit dem Bayern unterrichtet, verleiht der ihn nach Valencia und behauptet bereits einen gültigen Vertrag für die nächste Saison mit ihm zu haben. Es entspinnt sich ein monatelanges Gerangel zwischen den beiden Vereinen, bis plötzlich ein Dritter auftaucht und vermeintlich Fakten schafft. Inter Mailand einigt sich mit Porto auf einen Wechsel von Magier zu Inter. Aber auch dieser Wechsel platzt, weil Magier seinen Medizincheck nicht besteht. Später erzählt er, daran sei auch der Wechsel zu den Bayern gescheitert. Aber es würde mich wundern, wenn Hoeneß das nicht irgendwann den Medien gesteckt hätte. Denn neben einer Entschädigung für den geplatzten Transfer bekommen Bayern und Hoeneß vor allem eines: Häme. Auch weil es sportlich nicht läuft. Innerhalb einer Woche scheidet Bayern aus dem DFB-Pokal und dem Europapokal der Landesmeister aus, übrigens gegen Real Madrid. Und auch in der Liga ist die Dominanz gebrochen. Bayern wird Zweiter hinter Werder Bremen, der Mannschaft, die so dramatisch im vorletzten Jahr den Titel verlor. Und obwohl es viele Gründe für den sportlichen Misserfolg gibt, auch Uli Hoeneß geht geschwächt aus dieser Saison heraus. Vielleicht gerade, weil er sich vorher so selbstbewusst gegeben und auf die nationale Konkurrenz herabgeschaut hat. Im April 1988 erscheint in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, der ganz gut zeigt, in welcher Stärke inzwischen Hoeneß der Wind um die Nase weht. Hier ein paar Auszüge.
Magier, das war der größte Flop. Halbtot hätte sich Hoeneß gelacht, wäre sowas dem Bremer Werder-Manager Lemke widerfahren oder dem Mönchengladbacher Branchenveteranen Grashoff. Hoeneß hat den Nordafrikaner vom FC Porto dem Münchner Publikum in der Olympiahalle präsentiert wie einen Weltstar. Licht aus, Spot an. Am Ende bleibt nur der Spott. Das Groteske dabei ist, dass sich die Münchner Bayern mit ihren Millionen fast alles leisten können, aber bislang wenig vorweisen können an neuem kickenden Personal. Ist Hoeneß am Ende seiner Weisheit? Hat er sich verspekuliert wie einst mit Aktien, die Übersicht verloren beim Handel mit Fußballern, Wertpapieren, Devisen, Lizenzen? In diesen Wochen der Neuorientierung muss beim FC Bayern auch darüber nachgedacht werden, ob der Manager nicht ausgelastet ist im sportlichen Bereich. Das Fazit der Überlegungen kann nur eine Konzentration der Kräfte auf den Fußball sein. Hoeneß oder Heynckes? Machtkämpfe verträgt die Situation ebenso wenig wie Profilneurosen. Sonst ist der Ruhm ganz schnell verflogen und das Geld futsch. Abschreckende Beispiele gibt es genug.
Hoeneß sagt im Nachhinein, er hätte die Qualität der Mannschaft falsch eingeschätzt. Zur neuen Saison korrigiert er diesen Fehler. 8 Spieler verlassen Bayern. Eine nennenswerte Ablöse bekommt Bayern dabei nur für Lothar Matthäus und Andreas Brehme, die sich mit Inter Mailand einig werden. Und wie ein solcher Wechsel ablaufen kann, hat Michael Rummenigge später mal erzählt. Auch er wird verkauft, obwohl er davon erst gar nichts weiß. So hat er es in einem Talkformat der Ruhrnachrichten berichtet.
Und dann kam die Sekretärin von ihm in die Kabine und sagt zu mir, ich soll mal in sein Büro kommen. Das war so 3 Spieltage vor Schluss der Saison, 87, 88. Und dann sage ich, warum? Ich muss ins Krankenhaus, meine Frau liegt noch mit dem Kind im Krankenhaus. Ja, geht ganz schnell. Und dann sagt er, komm rein, komm ins Büro, setz dich hin. Du wirst verkauft, wie 7 andere Spieler auch. Wieso, sage ich, ich habe ja noch ein Jahr Vertrag. Das ist kein Problem, aber ich habe schon 2 Vereine für dich, HSV und Borussia Dortmund. Da sitzt du dann da mit 24, denkst du, der tickt nicht richtig, ne? Und wir saßen dann in seinem Büro und dann sagt er, wir rufen jetzt mal Felix Magath an, ich glaube, der HSV ist der bessere Verein für dich. Und dann sitzt du da und denkst, weiß gar nicht, wie dir geschieht. Und dann ruft der Felix Magath an und sagt, Felix, Ablösesumme 1,5 Millionen Mark, verdienst das gleiche wie bei uns, schick mir eine Bankbürgschaft, dann kommt der Junge zu dir und ab zum HSV. Da habe ich gesagt, Uli, langsam. Ja, oder willst du zum Borussia Dortmund gehen? Ich habe vor 3 Minuten erfahren, dass ich hier den Verein wechsle. Muss ich mir alles in Ruhe mal überlegen. 2 Tage später kam keine Bürgschaft, kam kein Fax. Und dann haben wir den Magath nochmal angerufen. Und der Uli sagte dann, Herr Felix, wo bleibt das Fax? Der sagt, es gibt kein Fax, es gibt keine Ablöse. Ich bin gerade entlassen worden als Manager. Der Transfer kommt nicht zustande. Und dann bin ich zu Borussia Dortmund gegangen. Und dann habe ich mir das erstmal hier angeschaut. Und auf einmal komme ich aus der Geschäftsstelle mit unserem Sohn, meiner Frau. Und 200 Leute marschieren auf und haben eine Demo organisiert, dass sie mich nicht haben wollen.
Demo hin oder her, am Ende wechselt Michael Rummenigge dann zum BVB. Aber seine Schilderung zeigt, wie Hoeneß einen solchen Transfer in dieser Zeit abwickelt. Er trifft die Entscheidung und zieht sie dann durch. Das ist Uli Hoeneß. Es gibt aber auch noch eine andere Seite an ihm und die zeigt sich zur selben Zeit, in der er 8 Spieler verkauft, auch im April 1988. Es geht dabei um Lars Lunde. Der ist inzwischen an den FC Aarau mit Trainer Ottmar Hitzfeld ausgeliehen. Am 12. April 1988 wird er im Auto an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Er liegt 12 Tage im Koma. An Leistungssport ist nach dem Unfall nicht mehr zu denken, sagt Lunde.
Ich habe so große Gleichgewichtsprobleme und Koordinationsprobleme, dass ich Mühe gehabt habe. Ich konnte ja nicht alleine gehen und dann habe ich mein Gleichgewicht verloren und so. Aber Das ist innerhalb, was sage ich, 2 Monate muss ich alles wieder lernen, was ich in 24 Jahren gelernt hatte. Und ja, das war schon wirklich heftig.
Lundes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Saisonende. Hoeneß besucht ihn nach dem Unfall mehrmals und kümmert sich dann auch in München um ihn.
Und dann hat er gesagt, du kommst zu uns nach Hause. Und dann bin ich nach Ottobrunn so zu mir in Hoeneß gekommen. Aber ich habe da das Zimmer von Sabine bekommen und sie hat dann zusammen mit Flo in einem Zimmer gewohnt.
Und fanden Sie das nicht merkwürdig, bei Ihrem Manager einzuziehen?
Was soll ich sagen? Es war eine Idee, mehr ein Order von ihm, das zu sagen. Und da konnte ich nicht Nein sagen.
Derselbe fordernde Ton von Hoeneß, aber ein ganz anderer Hintergrund. Ich glaube, an den beiden Beispielen Michael Rummenigge und Lars Lunde können wir einiges über Uli Hoeneß lernen. Beide sind von ihm verpflichtete Spieler, beide werden letztlich den FC Bayern verlassen. Aber einer von beiden liegt am Boden, ist in einer schwachen Position. Denjenigen reicht Hoeneß die Hand.
Er sieht Fußball und ein Mensch. Und er sieht als Mensch, würde mich helfen, aber als Fußballer muss ich schon selbstständig denken können oder mich entwickeln können und so. Und da hat er, weißt du, er hatte nicht so viel Zeit, dass er für jede junge Spieler da sein kann. Und ich war gut, aber ich hätte vielleicht mehr Zuwendung gebraucht. Also so gut wie er war zu mir nach dem Unfall, hätte ich von ihm eigentlich gebraucht vor dem Unfall, verstehst du, wo ich bei Bayern war. Aber Uli hat wahrscheinlich gedacht, ja, das muss er selber packen. Ich habe einfach Uli Hoeneß so kennengelernt, dass er gegenüber allen Spielern bei Bayern immer für die da war, immer. Außer wenn du gegen Bayern geschossen hast. Wenn du irgendwie ein schlechtes Wort gegenüber Bayern gesagt hast, das hat der Uli nie akzeptiert. Weil er hat immer die Meinung gehabt, bei München hat alles für seinen Spieler gemacht. Und dann erwartet er auch Wertschätzung gegenüber seinem Verein.
Dieses Verhalten von Hoeneß lässt sich auch auf ein Ereignis in seiner eigenen Karriere zurückführen. Zumindest macht er selbst das. Er hat oft die Anekdote erzählt, wie er gegen Ende seiner Karriere vom Masseur der Bayern gewarnt wurde. Der habe mitbekommen, wie Manager Schwan und Präsident Neudecker über den zu dieser Zeit verletzten Hoeneß gesprochen hätten. Sobald er wieder fit sei, solle er verkauft werden. So wollte Hoeneß nie werden. Hoeneß kann heftig kritisieren, fragt man nach bei Lothar Matthäus nach dem Finale gegen Porto zum Beispiel. Und er kann gnadenlos sein, wenn er zu wenig Leistung für das zurückbekommt, was er den Spielern gibt. Er ist nah genug an der Mannschaft, um da auch harte Entscheidungen treffen zu können, wie im Frühjahr 88. Nicht der neue Trainer muss gehen, sondern gleich 8 Profis. Aber wenn einer dieser 8 seine Hilfe gebraucht hätte, er wäre für ihn da gewesen. Der Anruf von Uli Hoeneß war für mich, als hätte ich im Mario Kart einen Stern aufgesammelt. Ich strotze vor Energie. Anfang 2020 gibt es vor allem ein Dokument, in das ich täglich reinarbeite. Sein Titel? Gesprächspartner. Über 130 Namen stehen in dieser Liste. Zu jedem habe ich die Themen eingetragen, über die ich mit der jeweiligen Person gerne sprechen würde und für welche Folgen das Gespräch dann wichtig wäre. Bisher hatte ich meist Kopfschmerzen beim Blick auf die lange Liste, aber jetzt geht alles leichter. Ich lege los. Nummern beschaffen, anrufen, manchmal mailen. Einmal laufe ich für eine Anfrage sogar zum Briefkasten. Aber nein, es wurden keine weiteren Faxe verschickt. Ein paar Zellen sind schon grün in meiner Liste. Was heißt? Zusage. Die ersten Interviewtermine stehen und die größte Herausforderung ist gerade, das alles zu koordinieren und nicht zu viele Gespräche zu vereinbaren. Es muss ja dann auch Platz in jeder Folge dafür geben. Je näher die Gesprächspartner an Hoeneß dran sind, desto mehr binden sie ihre Zu- oder Absage an das Mitmachen von Uli Hoeneß selbst. Ist jetzt wenig überraschend, aber macht es für mich auch schwierig. Ich weiß, dass Uli Hoeneß sich nochmal bei mir melden wird, aber ich weiß nicht wann. Ich telefoniere mit Dieter Hoeneß, seinem Bruder. Auch hier die erwartbare Reaktion. Macht Uli denn mit? Ja, das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Ja, dann melden Sie sich doch einfach nochmal, wenn Sie das wissen. Wieder ein orangenes Kästchen in meiner Liste. Würde ich die angefragten Gäste nach Nähe zu Uli Hoeneß sortieren, es sähe zunehmend aus wie eine Ampel. Je näher dran, umso oranger und röter, je weiter weg, umso grüner. Aber gut, da muss ich jetzt wohl einfach dranbleiben und hoffen. Und dann ist es plötzlich wie in einem schlechten Drehbuch. Alle Interviewanfragen übernehme ich persönlich, bis auf eine Ausnahme. Und die macht jetzt Probleme. Stefan stößt bei seinen Recherchen auf einen alten Ulmer Jugendfreund von Uli Hoeneß und klingelt direkt bei ihm durch. Auch der hat grundsätzlich Lust, will aber vorher mit Uli Hoeneß Rücksprache halten, die beiden würden sowieso noch oft telefonieren. Tja, und was wir dann hören, das gefällt uns allen überhaupt nicht. Uli Hoeneß soll so gar nicht begeistert gewesen sein. Von dem Herrn Ost hätte er ja jetzt schon seit ein paar Wochen nichts mehr gehört, soll er gesagt haben, der Schilderung nach mit wenig guter Laune. Stefan, Ruben und ich besprechen die Sache. Irgendwas ist da komisch. Die Reaktion von Hoeneß passt so gar nicht zu unserem Gespräch im Dezember. War es vielleicht ein Fehler, jetzt schon Interviewgäste zu suchen und das auch noch in seiner Heimat? Andererseits, wir mussten ja irgendwann anfangen. Der zeitliche Druck auf dem Projekt ist riesig. Und eigentlich waren wir ja so verblieben, dass er sich bei mir noch einmal meldet. Haben wir da einen Fehler gemacht, der uns vielleicht das Interview mit Hoeneß kostet? Mit einem mulmigen Gefühl beschließe ich, ich muss nochmal einen Fax an den Tegernsee schicken. Und zwar möglichst schnell. Wir müssen noch einmal kurz über Moria reden. Also über die dunkle Zeit, durch die Deutschlands Bundesligisten in den 80ern mussten. Vom Hooliganismus hatte ich euch schon erzählt, vom brutalen Fouls, unansehnlichem Fußball und Raubtierkäfigen als Stadien. All das sind Gründe, die für die größte Zuschauerkrise in der Geschichte des deutschen Fußballs sorgen. Zwischen 1984 und 1990 liegt der Zuschauerschnitt jeder einzelnen Bundesliga-Saison unter 20.000 Zuschauern. Einen so lange anhaltenden Zuschauerschwund hatte es nicht mal nach dem Bundesligaskandal 1971 gegeben. Anders als in den 70ern bekommt der Fußball in den 80ern zusätzlich noch Konkurrenz von anderen Sportarten. Vor allem Tennis boomt in Deutschland. Seitdem 1985 die 16-jährige Steffi Graf in Wimbledon bis ins Achtelfinale kommt und ein gewisser Boris Becker das Turnier im Alter von 17 Jahren sogar gewinnt. Rainer Deike begleitet das im ZDF.
Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Boris Becker gewinnt als jüngster Spieler aller Zeiten und als erster Deutscher die begehrteste Trophäe im Tennis überhaupt.
Dieses Jahr 1985 ist generell ein besonderes im Sport. Neben Becker und Graf spielen sich auch andere Sportler in den Vordergrund. Bernhard Langer gewinnt als erster Deutscher das sagenumwobene Masters in den USA, das vielleicht wichtigste Golfturnier jeder Saison. Und wenn wir schon in den Vereinigten Staaten sind, dort wird im Jahr 1985 ein gewisser Detlef Schrempf von den Dallas Mavericks an Platz 8 im NBA-Draft ausgewählt. Auch das hat es in der deutschen Sportgeschichte noch nicht gegeben. Der Fußball lockt zu wenige Menschen in die Stadien und das, obwohl sich Deutschland auch wirtschaftlich ab 1983 wieder erholt. Mehr noch, die Deutschen haben auch immer mehr Freizeit. Für das Jahr 1984 hat die Hans-Böckler-Stiftung eine tarifliche Wochenarbeitszeit von 39,6 Stunden ausgerechnet. Bis 1990 fällt dieser Wert im Durchschnitt um mehr als eine Stunde. Sollte da nicht auch mehr Zeit für den Stadionbesuch bleiben? Fieberhaft suchen die Bundesligisten nach Antworten auf diese Frage und müssen mit ansehen, wie vor allem Tennis sich zum Volkssport entwickelt. 1960 hatte der Deutsche Tennisbund noch rund 200.000 Mitglieder, im Jahr 1989 sind es über 2 Millionen. Zwar ist die Lücke zum DFB mit inzwischen 4,8 Millionen Mitgliedern noch groß, aber unangefochten auf Platz 1 im nationalen Sportinteresse steht der Fußball nicht mehr. 1984 begründet zum Beispiel der Senat Hamburg die Förderung des Tennisgeländes am Roten Baum unter anderem damit, dass die Hansestadt sich Sportarten mit hohem Ansehen in einkommensstärkeren Bevölkerungsschichten widmen wolle. Wozu der Fußball offenbar nicht gehört, denn als der HSV wenige Jahre vorher versucht hatte, auf einem Teil dieses Geländes ein Sportzentrum zu bauen, war er bei der Stadt damit abgeblitzt. Besonders offen wird der Konflikt zwischen Fußball und anderen Sportarten in Stuttgart ausgetragen. Schon 1983 findet gleichzeitig zu einem Fußballspiel in der Sporthalle direkt neben dem Stadion des VfB eine Partie des Davis Cups statt. VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder fordert eine Verlegung der Veranstaltung, beißt aber auf Granit. Am Ende muss der VfB sein Spiel verlegen, um nicht in Konkurrenz mit dem Tennis-Event zu laufen. 2 Jahre später bittet die Stadt den VfB sogar, ein DFB-Pokalspiel für ein Reitturnier in der benachbarten Halle zu verlegen. Und als die Stadt 1989 ein Profi-Radsportteam unterstützen möchte, lässt Mayer-Vorfelder aus Protest die Spieler des VfB für einige Partien ohne den Namenszug Stuttgart auf dem Trikot auflaufen. Ihr seht, der deutsche Fußball ringt in den 80ern um Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wie ernst die Lage ist? Ich versuch's mal euch zu erklären. Stellt euch mal vor, die Bundesliga würde ihren Modus komplett verändern. Hin- und Rückspiele würden nicht mehr verteilt über eine ganze Saison ausgetragen, sondern direkt nacheinander innerhalb einer Woche. Also wenn Bremen gegen Gladbach früher einmal im Herbst und einmal im Frühling gegeneinander gespielt haben, würde das jetzt direkt nacheinander geschehen. Die Ergebnisse beider Spiele würden dann addiert und sollte es unentschieden ausgehen, gibt es direkt ein Elfmeterschießen, um einen Gesamtsieger festzustellen. Der kriegt dann nämlich nochmal einen Extrapunkt in der Tabelle. Mit 2 Siegen in beiden Spielen bekäme man also nicht 4, sondern 5 Punkte. Krasses Gedankenspiel, oder?
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die erste und zweite Fußball-Bundesliga soll wieder attraktiver werden. Deshalb haben die Präsidenten der Lizenzvereine Änderungen beim Spielmodus und beim Punktesystem beschlossen.
Ja, ihr habt sicher schon geahnt, das war gar kein Gedankenspiel. Das war so schon beschlossen. 37 von 38 Profivereinen stimmen dieser Reform im Mai 1989 zu. VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder hat sie vorgeschlagen und jubelt nach der Entscheidung.
Es ist unser erklärtes Ziel, die in den letzten 16 Jahren rapide gesunkenen Besucherzahlen nicht nur aufzufangen, sondern auch wieder ins Positive, sprich zum Aufschwung, zu bringen. Ich denke, dass uns mit der Neuerung eine Steigerung der Attraktivität gelungen ist.
Erst als es nach der Entscheidung Kritik hagelt, versandet die Euphorie. Uli Hoeneß steht der Lösung, Zitat, nicht euphorisch, aber wohlwollend positiv gegenüber. Teamchef Franz Beckenbauer ist da, wie man es von ihm kennt, schon deutlicher.
Das ist ein Beschluss, den nur Ahnungslose gefasst haben können. Das ist Aktionismus, der überhaupt nicht durchdacht ist. Das begreift der Zuschauer doch frühestens im Jahre 3000. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB-Beirat einem solchen Schwachsinn zustimmt.
Tut er dann auch nicht. Als die Kritik an der Reform nicht leiser wird, lehnt der DFB-Beirat die Neuregelung im Juni 1989 ab. Inzwischen hat Uli Hoeneß auch berichtet, man sei eigentlich bis zur letzten Minute dagegen gewesen und habe erst zugestimmt, als klar wurde, dass die Mehrheit der Vereine das wolle. Na dann. Vielleicht versteht ihr aber mit dieser Randgeschichte meinen Moria-Vergleich besser. Die Vereine waren Ende der 80er echt verzweifelt. Über Jahre hinweg schwanken ihre Zuschauereinnahmen zusammengerechnet für die ganze Liga zwischen 80 und 95 Millionen Mark. Rechnet man das auf die einzelnen Vereine herunter, stagnieren fast alle. Und dieses Problem betrifft auch den FC Bayern. Vor der Saison 84-85 sagt Uli Hoeneß, man müsse mehr denn je um seine Fans kämpfen. Bayern veranstaltet damals erstmals einen Tag der offenen Tür am Trainingsgelände an derselbener Straße. Über 4000 Zuschauer verfolgen das erste Training und drängen sich anschließend im aufgestellten Bierzelt, in das auch alle Spieler kommen und sich einer Fragerunde stellen. Hoeneß ist so zufrieden mit dem Tag, dass er für die nächste Saison eine ganze Woche der offenen Tür verspricht. Überhaupt bemüht sich Uli Hoeneß sehr um die Fans. Er lässt sie nicht nur nah an die Mannschaft ran, sondern auch an sich. Warum das so war, erklärt mir Christoph Leischwitz, der mit Mir san die Bayern ein Buch über die Geschichte der aktiven Fanszene von Bayern München geschrieben hat.
Ich glaube, er hat auch dadurch, dass er ja sehr innovativ war in seinem Job und es nicht viele so innovativ gemacht haben wie er, schon allein deswegen das Auge und das Ohr für die Fans gehabt und für die Interessen. Ja, er hat ja auch immer wieder versucht, und ich glaube, das hat nichts damit zu tun mit diesem schlechten Ruf, dass im Olympiastadion bei den Bayern immer so schlechte Stimmung war, dass er ja auch so Animationsprogramme gefahren hat und so weiter. Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen als Unterhaltung gemeint und tatsächlich ein bisschen so auch, um Stimmung reinzubringen, aber auch ein bisschen, um den Fans was zu bieten.
Wie es aussieht, wenn Hoeneß den Fans etwas bietet? Bei der Meisterfeier 1989 tritt Chris de Burgh auf. Vor dem Halbfinalrückspiel im Pokal der Landesmeister 1990 singt Andrew White. Phil Collins sagt für die Meisterfeier einige Wochen später zwar ab, aber für kommende Feiern schweben Hoeneß schon weitere große Namen vor. Tina Turner, die Bee Gees oder Rod Stewart nennt er zum Beispiel. Und ihr dachtet, Helene Fischer in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals 2017 wäre schlimm gewesen. Zur Einordnung in die Zeit gehört allerdings auch, dass es in den 80ern wirklich trostlos sein kann im Olympiastadion. Auch deshalb versucht Hoeneß Musiker zu engagieren, die vielleicht noch den ein oder anderen Unentschlossenen ins Stadion ziehen.
Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, es ist total trostlos, wenn du dann in der Südkurve gestanden bist und dann fangen ein paar Leute an zu klatschen und irgendwie das Dach oder der Fanblock selbst wirft dann diesen Hall zurück von dem Klatschen. Das hat so ein bisschen was Frustrierendes, das hat so ein bisschen was von Regionalliga oder so, ich weiß es nicht, ja. Das war schon oft so. Da hat schon so Mitte der 80er Jahre ein bisschen was gefehlt, so ein bisschen frischer Wind. Das stimmt schon.
Und während Hoeneß zwar versucht, für diesen frischen Wind zu sorgen, ist das Problem für ihn und den FC Bayern ja viel kleiner als für den Rest der Liga. Er hat den Verein aus der Abhängigkeit von Zuschauerzahlen gelöst. Und erst jetzt, Ende der 80er, passiert was, was auch bei den anderen Vereinen etwas finanziell in Bewegung bringt. Eine Revolution rollt auf die Vereine zu. Und so hört sie sich an.
Herzlich willkommen zu Anpfiff. Beginnt jetzt eine neue Fußball-Epoche? Ich weiß es nicht. Eins will ich Ihnen vorweg sagen, liebe Zuschauer. Wir treten hier nicht als die Weltmeister an. Wir wollen es vielleicht mal werden. Vielleicht mal werden.
Im Jahr 1986 startet Anpfiff auf dem Privatsender RTL, ab 1988 mit Moderator Uli Potowski. Eine Sendung, die mit ihrer viel weniger biederen Art vor allem der Sportschau in der ARD die Schau zu stehen versucht und zu einer echten Konkurrenz wird.
Wir hatten einen Fernsehvertrag, der wurde faktisch gar nicht verhandelt, sondern die Fernsehanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen, sagten, was sie bereit sind zu zahlen. Wir hauten die Hacken zusammen und sagten, vielen Dank, toll. Und dann kam Guten Abend allerseits. Fassbender, der berichtet uns dann, welche Spiele, 1, 2, 3, 4 oder so waren das damals in der Zeit, als ich angefangen habe, für Werder zu arbeiten. Dann freute man sich, wenn man dabei war und konnte auch nicht sauer sein, wenn man nicht dabei war. Und dann gab es ein paar Minuten, nur die Tore wurden gezeigt und das war die Bundesliga-Berichterstattung. Und sehr kritisch zu dem Zeitpunkt, nicht so eine Hofberichterstattung, wie es heute der Fall ist, in den meisten Fällen, sondern wenn wir da schlecht gespielt haben, wurde dann auch das so entsprechend berichtet und zusammengefasst. Das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was wie es heute der Fall ist.
Das war Willy Lemke, damals Manager von Werder Bremen. Und auch Lemkes Lieblingsfeind Uli Hoeneß hat sofort verstanden, was diese Konkurrenz bedeutet. Anders als einige seiner Kollegen, wie zum Beispiel Karl-Heinz Thien rückblickend zugibt.
Und da muss ich sagen, hatte der Uli Hoeneß immer die richtige Nase. Er hat also mir damals alles vorausgesagt, dass eben der Einfluss des öffentlichen Fernsehens schwinden wird. Und das private Fernsehen dann die Regie übernehmen wird. Ich habe das damals nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, dass der Einfluss des öffentlichen rechtlichen Fernsehens entscheidend bleibt, aber das ist nicht so gekommen, sondern heute dirigieren andere. Das hat er als einer der ersten erkannt und hat darauf gesetzt und hat recht behalten.
Woher kommt diese Vorahnung von Hoeneß? Ich glaube, bei der Antwort auf diese Frage hilft ein Blick auf sein Umfeld und die Entstehungsgeschichte des Privatfernsehens in Deutschland. Schon Willy Brandt macht sich 1973 in seiner Regierungserklärung Gedanken zum veränderten Kommunikationsverhalten der Menschen, was auch das Fernsehen betrifft. Eine von ihm eingesetzte Kommission kommt aber zu einer Empfehlung, die eine schlechte Nachricht für all diejenigen ist, die auf eine Öffnung des Fernsehmarktes hoffen. 1976 rät die Kommission, den Ausbau des Fernsprechnetzes wichtiger zu nehmen als den Kabelnetzausbau, der einen Empfang von mehr Fernsehsendern und damit auch Privatsendern ermöglichen würde. Für den Ausbau der Kabelnetze sind lediglich 4 Pilotprojekte in Deutschland geplant. Es dauert zwar noch ein paar Jahre, aber 1981 dann setzt das Kabinett unter Brandts Nachfolger Helmut Schmidt diese Empfehlung auch um. Man beschließt, bis 2015 ganz Westdeutschland mit einem Glasfasernetz zu versorgen. Ja, ihr hört richtig. Wir hätten rein theoretisch heute überall schnelles Internet. War schon beschlossen. Aber dann kommt es 1982 zu einem Regierungswechsel und mit ihm Politiker an die Macht, die ganz andere Pläne haben. Die FDP wechselt die Koalition und nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Schmidt wird Helmut Kohl neuer Bundeskanzler. Und der stoppt die Glasfaserpläne. Kohl und der neue Postminister Christian Schwarz-Schilling wollen stattdessen das herkömmliche Kabelnetz ausbauen und damit dem Privatfernsehen den Weg ebnen. Und das hat auch einen Grund. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ihnen zu links. Und da sie konkurrenzlos senden können, bilden sie ein Meinungskartell, mit dem nach Auffassung der Union auch die Niederlage im Bundestagswahlkampf 1976 zu begründen sei. So formuliert es Postminister Schwarz-Schilling.
Wir wussten, dass wir das Monopol der öffentlich-rechtlichen Nachrichtengebung nur durch Wettbewerb brechen konnten.
Da auch das Bundesverfassungsgericht den Start von kommerziellen Sendern unter gewissen Bedingungen inzwischen erlaubt hat, ist der Weg jetzt frei für das Privatfernsehen. 1983 schließen sich 12 Verlage und andere Gesellschafter zur Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk, kurz PKS, zusammen, aus der später der Sender Sat.1 werden wird. In der PKS sind unter anderem Verlage wie Axel Springer, Holzbrink, Bauer, Burda, die Watz Mediengruppe sowie die Frankfurter Allgemeine Zeitung organisiert und ursprünglich auch der Bertelsmann Verlag. Der aber steigt plötzlich aus und verkündet nur 8 Tage später, etwas Eigenes starten zu wollen. Was war passiert? Nach allem, was wir heute wissen, kommt hier ein Name ins Spiel, der sowohl für das deutsche Fernsehen als auch den Fußball noch eine große Rolle spielen wird: Leo Kirch. Denn der ist mit seinen Firmen ebenfalls am neuen Sender beteiligt, unter anderem über die namensgebende PKS. Und das, obwohl er als wichtigster Händler von Filmen in engen geschäftlichen Beziehungen mit den Öffentlich-Rechtlichen steht. Kirch will seine Inhalte jetzt auch im Programm des neuen Senders platzieren und laut Klaus Döttner, Geschäftsführer der PKS und später Sat.1, ist das der Grund für den Alleingang von Bertelsmann. So erinnert er sich 2013 in einem Interview mit DWDL.
Da gab es bei uns großen Krach. Wir standen vorm Sendestart am Flipchart, um zu planen, wer wie viel Programm beisteuern wollte. Ich hatte von Kirch den Auftrag, alles, was ging, zu besetzen. Das Ergebnis war, dass die PKS bei 40% der Anteile landete, zum Entsetzen der Verlage. Bertelsmann fühlte sich unter Wert geschlagen und von Kirch rausgedrängt. Es gab dann eine Geheimkonferenz der Verlage in Hamburg und Bertelsmann erklärte seinen Austritt.
Wegen dieser Entwicklung haben wir heute im Fernsehen ein doppelt duales System. Einmal zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Privatsendern und einmal innerhalb der Privatsender mit RTL und ProSieben Sat.1 als den wichtigsten Sendergruppen. Beim Wettbieten um den Fußball steigt nicht nur das Privatfernsehen mit den Öffentlich-Rechtlichen in den Ring, sondern die privaten Sender bieten sich auch gegenseitig hoch. Auslöser dieser Entwicklung war Leo Kirch.
Also Leo Kirch hat eine wahnsinnig große Rolle gespielt in der Medienbranche, auch in der Politik. Leo Kirch war jemand, der der CSU sehr nahe gestanden ist. Es gab auch eine Freundschaft mit Franz Josef Strauß. Er war auch selber eher konservativ oder sehr konservativ eingestellt und hat dann auch eine große Nähe zu Helmut Kohl gefunden. Und insofern ist Leo Kirch in der Geschichte der Bundesrepublik sicher eine der prägenden Figuren im Bereich Medien gewesen und eben durch seine Medienmacht auch im Bereich Politik.
Sagt Klaus Ott, der seit 1984 für die Süddeutsche Zeitung arbeitet und sich viel mit Leo Kirch und auch seinen Verbindungen zum FC Bayern beschäftigt hat. Neben der Bedeutung von Kirch ist außerdem wichtig zu wissen, vor allem Mitte der 80er war noch gar nicht so leicht zu erkennen, wie mächtig Kirch bereits ist.
Leo Kirch hat gerne im Verborgenen agiert. Zum einen sicher aus seinem Naturell heraus. Ihn hat es also jetzt nicht ins Scheinwerferlicht gedrängt. Er war da lieber sehr zurückhaltend. Aber er hat natürlich durch das Agieren im Verborgenen auch mehr Medienmacht aufbauen und anhäufen können, als es für eine Demokratie möglicherweise gesund ist.
Wie Ott das meint, zeigt sich auch am Kabelnetzausbau durch Kohl und seinen Postminister Schwarz-Schilling. Damit wird das Privatfernsehen ja erst ermöglicht. Und diese Entscheidung erscheint in einem anderen Licht, wenn man die Person Leo Kirch mit in die Überlegungen aufnimmt. Helmut Kohl gilt als enger Vertrauter von Kirch, die beiden verbindet aber mehr als nur Freundschaft. 2003 veröffentlicht die ARD-Sendung Panorama Teile eines Beratervertrags zwischen Kohl und Kirch, der dem Altbundeskanzler zwischen 99 und 2002 600.000 Mark jährlich eingebracht haben soll. Und auch der ehemalige Postminister Schwarz-Schilling bekommt von Kirch über mehrere Jahre hinweg Geld, wie der Spiegel im selben Jahr aufdeckt. Die beiden Männer, die mit ihrer Politik dem Privatfernsehen den Weg geebnet haben, sie stehen beide später auf der Lohnliste von Kirch. Und laut Spiegel hat der noch mit mindestens 5 ehemaligen Ministern aus verschiedenen Kohl-Kabinetten ähnliche Verbindungen. Es gibt sogar Stimmen in der CDU, die einen Bezug herstellen zwischen Kirch und der Parteispendenaffäre rund um 2,1 Millionen Mark, die Helmut Kohl von anonymen Spendern an den Büchern der Partei vorbei in den 90ern angenommen hat. Ja, schön und gut, aber was hat das denn jetzt mit Uli Hoeneß und dem FC Bayern zu tun, mögt ihr euch vielleicht fragen. Naja, auch da hat es mal Zahlungen gegeben. Darüber werden wir an anderer Stelle in diesem Podcast noch sprechen. Zur Bewertung der Entwicklungen in den 80ern ist erstmal wichtig zu wissen, dass mit Leo Kirch in München ein einflussreicher Unternehmer sitzt, der ein großes Interesse am Erfolg des Privatfernsehens hat. Und in dessen Umfeld sich auch Uli Hoeneß bewegt. Allein über Edmund Stoiber kennen sich die beiden. Denn der ist seit dem verschossenen Elfmeter im EM-Finale 76 mit Hoeneß freundschaftlich in Kontakt, wie der später dem Münchner Journalisten Günter Klein erzählt hat.
Aber wissen Sie, was mir dieser Fehlschuss gebracht hat? Ich habe dann einen Brief vom Edmund Stoiber gekriegt und den kannte ich bis dahin gar nicht. Ich habe mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Ich hatte nur vom Namen mal was von dem gehört und er hat mir dann einen ganz herzergreifenden Brief geschrieben, ja, wie sehr er das bedauert und wie sehr er da mitfühlen kann und daraus ist dann halt so eine Freundschaft entstanden.
Auch wenn der Startschuss des deutschen Privatfernsehens nicht in München fällt, sondern mit PKS in Helmut Kohls Geburtsort Ludwigshafen und mit RTL Plus in Luxemburg, ist er in München vielleicht lauter zu hören als anderswo. Was nicht zu unterschätzen ist, denn obwohl die beteiligten Verlage für das neue Fernsehen trommeln, erreichen die privaten Sender ja nicht mal im Ansatz alle westdeutschen Haushalte. In Ludwigshafen waren es zum Beispiel zum Beginn des Senders nur 1200. Das Privatfernsehen entwickelt sich ab 1984 also nicht für jeden gleich gut sichtbar. Uli Hoeneß hat den Vorteil, mit den richtigen Leuten am Tisch zu sitzen und das auch noch am richtigen Ort. Denn neben der Person Leo Kirch spielt sicher auch eine Rolle, dass München ebenfalls Standort eines der 4 Kabelpilotprojekte in Deutschland ist. Bis 1985 können fast 9000 Haushalte in München auch private Fernsehsender empfangen. Und auch im Hörfunk nehmen private Anbieter in München früh den Betrieb auf, was Uli Hoeneß und der FC Bayern nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern direkt für sich nutzen. So erinnert sich der damalige Pressesprecher Markus Hörwig.
In München gab es das erste Privatradio Deutschlands, ja. Das war ein Sender M1 hieß der. Der hatte irgendeinen Schwarzmasten am Brenner stehen. Und die haben plötzlich sind irgendwann auf Sendung gegangen, ja. Wir haben das 2 Tage gewusst. Dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir mit. Wir haben damals gesagt, okay, wir müssen das Stadion vollkriegen. Also sind wir zu dem Privatradio hingegangen und gesagt, kommt's raus, ihr kriegt jeden Donnerstag und Freitag Spieler für Interviews, trommelt uns. Und dasselbe wurde mit den Privatfernsehsendern gemacht, wo wir relativ schnell erkannt haben, die müssen für den Fußball bezahlen. Und wer für etwas bezahlt, hat kein Interesse daran, das schlecht zu machen, sondern im Gegenteil, der will für sein Produkt trommeln, das er hat. Und das haben wir, ich sage mal, ganz geschickt ausgenutzt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Partnerschaft oder spielen den Doppelpass, damit die was davon haben, aber dass auch wir etwas davon haben.
Wenn Uli Hoeneß eine Chance auf einen Vorteil sieht, dann ergreift er sie. In den 80er Jahren ist er damit vermutlich der innovativste Manager der Liga. Und Kollegen wie Karl-Heinz Thielen mühelos einen Schritt voraus. Also, es muss nochmal ein Fax an Uli Hoeneß her, und zwar schnell. Ende Januar 2020 sitze ich also wieder am Schreibtisch und formuliere vor mich hin, aber diesmal bleibt es beim ersten Entwurf. Kein ewig langes Grübeln, keine zweite Meinung. Ich entscheide mich dafür, nur indirekt auf unsere Gesprächsanfrage an den Ulmer Freund von Uli Hoeneß einzugehen. Wer weiß, ob das der Grund für seine Verärgerung ist oder sie nicht vielleicht woanders herkommt. Ich habe ja zum Beispiel auch mit seinem Bruder gesprochen, vielleicht hat der ihn auch angesprochen. Meine wichtigste Botschaft an ihn ist, dass ich zwar mit vielen Leuten sprechen möchte, aber dabei nicht auf der Suche nach Schlagzeilen bin. Dass das, was ich mache, kein Boulevardjournalismus sei und dass es mir darum gehe, meinen Blick und damit den der Hörerinnen und Hörer auf ihn zu vervollständigen. Im Grunde mündet das ganze Fax in diesen Absatz. Ich möchte nicht den Fehler begehen und so tun, als würde ich alles über sie wissen, nur weil ich ihre Interviews und die Bücher über sie gelesen habe. Sie sind eine der wichtigsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, doch obwohl ich mich mein Leben lang mit Fußball beschäftige, habe ich das Gefühl, sie nicht richtig zu kennen. Das ist der Grund, warum ich dieses Projekt machen möchte. Das ist der Kern meines zweiten Faxes an Uli Hoeneß. Ich schreibe es ab, checke mein Kleingeld, weiß ja inzwischen, dass es pro Seite 1,20 Euro kostet und dann geht's wieder zu Mr. Copydoc.
So, 2,40 Euro macht's dann.
Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ciao.
Ich weiß nicht warum, aber ich laufe mit einem schlechten Gefühl zurück nach Hause. Vielleicht liegt es daran, dass der Copyshop-Betreiber heute Stress hatte. Kurz vor Ladenschluss stehen ihm noch mehrere Kunden vor dem Tresen und dann kommt wieder der Typ mit seinem Aufnahmegerät und dem Fax um die Ecke. Fand er, glaube ich, nur so semi-gut. Vielleicht mache ich mich auch nur wieder verrückt, keine Ahnung. Als ich in meine Straße einbiege, fälle ich einen Entschluss. Ich setze mich jetzt sofort wieder an den Rechner und überlege mir Fragen an Uli Hoeneß. Wenn er mitmacht, dann könnte es jetzt ganz schnell gehen. Und wenn er doch absagt, ja, darüber will ich jetzt gar nicht nachdenken. Das Privatfernsehen und der Fußball wachsen ab Mitte der 80er immer enger zusammen. Und niemand spielt den Vorteil dieser Allianz aggressiver aus als Uli Hoeneß. Denn so unattraktiv der Fußball im Stadion für viele Deutsche aussieht, im Fernsehen stimmen die Quoten. Erinnert euch nur an die Public Viewings zur Partie zwischen Werder und Bayern, in der Kutzop den Elfmeter verschossen hat. Fußball im Fernsehen war schon früher beliebt, aber mit den privaten Sendern hat sich die Verhandlungssituation der Vereine deutlich verbessert. Zahlen die Öffentlich-Rechtlichen zu wenig, gibt's erstmals eine Alternative. Die ARD ruckt und das ZDF zuckt, freut sich Hoeneß rund um das von Sat.1 übertragene Werder-Spiel. Mit den TV-Übertragungen lasse sich die wirtschaftliche Lücke zu den spanischen und italienischen Vereinen schließen, hofft er. Im November 86 sagt er in einem Interview mit der SZ:
In 5 Jahren können wir mit denen mithalten, weil die Medien mitspielen. Das erleben wir doch schon jetzt. Gestern war Leverkusen gegen Prag live im Fernsehen, heute ist Stuttgart gegen Moskau in RTL, morgen. In diese Richtung wird sich's entwickeln. Da sind die großen Gelder drin.
Wie groß diese Gelder nach Hoeneß Meinung nach sind? Einige Monate später spielt Bayern im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen Anderlecht und gewinnt mit 5:0. So richtig zum Leuchten bringt Uli Hoeneß aber nicht das Ergebnis, sondern die Attraktivität einer solchen Partie. Weil das Wetter schlecht ist, erlaubt er eine TV-Übertragung und nimmt damit über 600.000 Mark ein. Aber bald würden die Dimensionen ganz andere sein, prophezeit er.
In 5 Jahren nehmen wir bei so einem Spiel 25 Millionen ein und zahlen jedem Zuschauer noch 10 Mark.
Ja, er hat wirklich von 25 Millionen gesprochen. Für ein Spiel. Ich glaube, in dieser Phase seiner Karriere hat nicht mal die NASA in größeren Zahlen gedacht als Hoeneß. Wobei ich zugeben muss, in den Fernsehmarkt ist inzwischen so viel Bewegung gekommen, dass selbst früher Undenkbares plötzlich möglich wird. So verkauft Hoeneß das anschließende Halbfinale gegen Real Madrid an einen Sponsor, der Präsentator der Partie und wichtigster Werbepartner im Stadion wird. Was den Bayerischen Rundfunk unter Zugzwang setzt. Auf der einen Seite will man die sportlich bedeutungsvolle Partie unbedingt zeigen, auf der anderen Seite stellt sich die Frage, widerspricht das gesponserte Spiel nicht dem Werbeverbot, dem die Öffentlich-Rechtlichen ab 20 Uhr unterliegen? Hoeneß weiß natürlich um dieses Dilemma und setzt dem Sender ganz gelassen die Pistole auf die Brust.
Der Bayerische Rundfunk ist am Zug. Wir haben einen Preis X ausgemacht dafür, dass unsere Sponsoraktionen akzeptiert werden. Preis Y gilt, wenn sie nicht akzeptiert werden. Wenn die ARD beide Preise nicht akzeptiert, dann verkaufen wir eben an Sat.1.
Und ihr ahnt es, der Bayerische Rundfunk greift zu. Zwar zu den üblichen Konditionen und ohne den Sponsor des Spiels in Vor- und Abspann nennen zu müssen, aber die Werbeaktionen im Stadion bleiben bestehen. Allein mit dieser einen Partie nimmt der FC Bayern etwa 3,5 Millionen Mark ein. Allein 1,5 Millionen davon kommen durch den Sponsor, Werbung und das TV-Geld zustande, rechnet die Süddeutsche Zeitung vor. Übrigens findet die Idee auch Nachahmer. Nur 10 Tage später spielt die deutsche Nationalmannschaft in Köln gegen Italien. Präsentiert von einem Sponsor. Die ARD überträgt das Spiel und nennt den Sponsor am Anfang und Ende der Sendung. Nach Spielen wie dem gegen Real schwimmt Bayern im Geld. Und für den Rest der Liga fallen nur Krümel ab. Zwar gehen 20% aller Einnahmen aus Fernseh-Live-Übertragungen an die nicht beteiligten Vereine der ersten und zweiten Liga, aber wie sehr sich die Welten von den Top-Clubs und den restlichen Vereinen schon unterscheiden, wird an den Reaktionen auf den Beschluss deutlich, der das mit den 20% festlegt. Gerhard Meyer-Vorfelder, Vorsitzender des Liga-Ausschusses, wertet ihn als, Zitat, bahnbrechendes Zeichen der Solidarität. Bayerns Präsident Fritz Scherer rechnet dagegen vor, in der abgelaufenen Saison hätten die Bayern damit sowieso nur rund 200.000 Mark abführen müssen. Krümel eben. 1988 dann aber passiert es. Die Vision von Uli Hoeneß wird wahr. Wie ein Regenmacher hat er schon für den Geldregen getanzt, als es überall noch staubtrocken war. Jetzt prasselt der warme Geldregen auf die finanziell geplagten Bundesliga-Vereine nieder. Im Juni erwirbt die Bertelsmann-Tochter UFA die Übertragungsrechte an der Bundesliga auf 3 Jahre hin für insgesamt 135 Millionen Mark. In der Vorsaison hatten die Vereine noch 18 Millionen erhalten, jetzt sind es für die Saison 88-89 plötzlich mehr als doppelt so viel, 40 Millionen. Erstmals werden die TV-Rechte mehrfach verwertet. RTL bekommt das Erstverwertungsrecht, ARD und ZDF dürfen später Ausschnitte von Spielen zeigen. Und während die Bundesliga-Vereine ihr Glück kaum fassen können, denkt Uli Hoeneß, ihr wisst es alle schon wieder größer. Schon der nächste Fernsehvertrag werde über 100 Millionen pro Jahr einbringen, sagt er. Und selbst das sei eigentlich noch zu wenig.
Wir verlangen nur von den Anstalten den Preis, den sie für Sendungen mit ähnlichen Einschaltquoten bezahlen. Dann sind 100 Millionen ein Pappenstiel. 500 müssten wir kriegen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben uns erpresst. Die Zeiten beginnen aufzuhören.
In den USA gäbe es reine Fernsehsportarten und da ginge die Entwicklung hin, sagt Hoeneß. Aber dafür müsse auch der Zuschauer im Fernsehsessel seinen Preis bezahlen. Wenn sich die Liga gerade an die privaten Sender mit ihrer Übertragung gewöhnt, ist Hoeneß schon wieder einen Schritt weiter und sieht im Pay-TV die Zukunft. Nicht mal ein Jahr nach dem UFA-Deal gibt es diesen interessanten Gedankenaustausch zwischen zwei SZ-Redakteuren und Hoeneß.
Frage der SZ. Auf der einen Seite gehen immer weniger Leute in die Stadien. Auf der anderen Seite hat es im Fernsehen einen ungeheuren Boom gegeben. Bestimmte Spiele werden von mehr als 20 Millionen Zuschauern gesehen. Das sind praktisch zwei Sportarten. Einmal Fußballfernsehen und einmal richtiger Fußball. Antwort Hoeneß. Das ist genau meine Theorie, die ich seit vielen Jahren aufstelle. Ich wurde immer der einsame Rufer genannt. Es muss auf die Dauer einfach so sein, dass sich die Dinge total verändern. Der Zuschauer, der gemütlich zu Hause sitzt, der muss in irgendeiner Form, entweder durch Berieselung des Werbefernsehens oder durch Pay-TV, für wichtige Spiele einen Beitrag leisten. Für den Zuschauer zum Beispiel, der sich ins winterliche Stadion begibt, für den muss man die Eintrittspreise erheblich senken. Die Einnahmen aus Fernsehen, aus Marketing und Trikotreklame müssen sich immens nach oben bewegen, um einfach diesen Ausgleich zu schaffen, weil wir auf keinen Fall auf Dauer ohne Zuschauer auskommen können. Das muss das wichtigste Argument sein für uns alle. Mehr Fußball im Fernsehen darf niemals heißen, weniger Zuschauer im Stadion.
Der Zuschauer auf dem Sofa soll im Zweifel mehr zahlen als der Zuschauer im Stadion. Nur dann kann der Fußball sich wirtschaftlich weiterentwickeln. Es klingt ja eigentlich erstmal paradox. Fußball wird doch im Stadion gespielt und entschieden. Am Ende wird Hoeneß mit seiner Vision aber recht behalten und nichts hat meiner Meinung nach den Fußball mehr verändert als dieser Wechsel von einer Stadionsportart zu einer Fernsehsportart. Zunächst mal natürlich wegen der höheren Reichweite. Die Zahl der Zuschauer von Fußballspielen endet nicht mit dem letzten Platz auf der Tribüne, sondern ist um ein Vielfaches höher. Gerade in jenen Zeiten, in denen die Stadien oft leer sind. Der Fußball bekommt dadurch ein größeres Publikum und damit auch seine Sponsoren eine größere Sichtbarkeit. Wer im Fußball wirbt, erreicht jetzt nicht mehr nur die Stadionbesucher, sondern bald ein viel breiteres und damals vielleicht auch noch diverseres Publikum. Frauen zum Beispiel sieht man in den 80ern noch viel seltener in den Stadien als heute. Vor dem Fernseher haben sie aber bestimmt auch gesessen. Und ganz sicher führt das auch dazu, dass Menschen zufällig mit dem Fußball in Berührung kommen. In ein Stadion verläuft man sich selten, aber beim Seppen durch die damals ja auch noch nicht so zahlreichen Kanäle stolpert man eben auch mal aus Versehen in ein Fußballspiel. Hier kommt dann auch der Wert der Marke FC Bayern zum Tragen. Auf die wichtigste Frage, wer spielt denn da gerade, bieten die Bayern die beste Antwort. Weil sie zum einen am bekanntesten sind und zum anderen, weil sie Emotionen wecken. Was sogar über Bande funktioniert. Selbst wenn ich als Fernsehzuschauerin oder Zuschauer noch nie was mit den Bayern zu tun hatte, ich kenne mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden, der sie liebt oder hasst. Und allein das macht doch schon neugierig. Fußball im Fernsehen gab es natürlich auch schon vor dem Start der privaten Sender, aber mit ihrer Einführung steigt die Zahl von Sportübertragungen rapide an. Was nicht nur den Fußball betrifft, schon wenige Monate nach dem Start von RTL Plus wird dort zum Beispiel das erste Formel-1-Rennen übertragen. Und auch der Tennisboom in Deutschland führt zu vielen Stunden, in denen auf der Mattscheibe ein gelber Filzball durchs Bild schießt. Am Beispiel Tennis zeigt sich dann aber auch eine weitere Stärke des Fußballs. Ohne Steffi Graf und Boris Becker wäre der Aufschwung des deutschen Tennis sicher weniger steil und schnell verlaufen. Im Fußball ist das anders. Er profitiert zwar von Stars, ist aber nicht allein von ihnen abhängig. Spielen zwei Mannschaften ohne herausragende Einzelkönner gegeneinander, werden eben die Geschichten erzählt, die die beiden Vereine gerade so schreiben. Und schießt ein Spieler das Siegtor, dann ist er der Star für dieses eine Spiel. Sieht man ja zum Beispiel daran, wer nach den Partien noch am Spielfeldrand vom Fernsehen nach seinen Gefühlen gefragt wird, das sind meistens die Torschützen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten kann der Fußball außerdem davon profitieren, beim Beginn des Privatfernsehens schon viel weiter verbreitet zu sein. Die Regeln sind bekannt, die Übertragungen ausgefeilt, der Ball immer gut zu erkennen. Und ein wichtiger Aspekt kommt noch hinzu. In seinem Kern kommt die Faszination des Fußballs als Sport aus einer Unzulänglichkeit. Wir können einen runden Gegenstand viel schlechter kontrollieren, wenn wir ihn mit den Füßen treten, als wenn wir ihn mit den Händen greifen. Jeder, der schon einmal einen Kiesel vor sich herkicken wollte, weiß das. Und genau dieser Kiesel führt zu etwas, das den Fußball ausmacht, seine Einfachheit. Weil der Fußball, um gespielt werden zu können, erstmal nur das braucht, nämlich einen Ball oder irgendetwas Ähnliches, hat es jeder schon einmal in irgendeiner Form ausprobiert, dieses Kicken mit dem Fuß. Was dazu führt, dass wir einen Referenzrahmen für die Leistung der Profis haben. Wenn der Stürmer nach einem tollen Dribbling mit satten Schuss in den Winkel trifft, spürt jeder, der mal selbst einen Ball am Fuß hatte, dass dahinter eine tolle Leistung steckt. Und spätestens in der Schule hatte wirklich jeder mal einen Ball am Fuß. Da führt in Deutschland eigentlich kein Weg dran vorbei. Das macht ihn viel leichter begreifbar. Wer zum Beispiel noch nie Tennis gespielt hat und nichts vom schwer erkennbaren Spin von Bällen weiß, der mag sich beim Schauen eines Tennisspiels manchmal denken, ja Mensch, warum haut er denn den Ball aus so kurzer Distanz ins Netz? Der muss ihn doch nur höher schlagen. Ich schau mal, was noch woanders läuft. Zack, umgeschaltet. Die sportlichen Leistungen im Fußball sind vor dem Fernsehgerät für uns leichter zu erfüllen. Wir erkennen die Leistung, die dort vollbracht wird. Und auf Leistung stehen die Deutschen. Vielleicht kommt daher auch der deutsche Fetisch, lieber abgehetzte Spieler mit Matsch bis unters Kinn zu sehen, als elegante Dribbler im blütenweißen Trikot. Wer weiß. Und immer wieder wird das Gerenne und Gegrätsche unterbrochen von Toren, deren Bedeutung wir nicht nur fühlen, sondern auch sehen. An der Freude der Spieler, der Zuschauer und des Kommentators. Denn, das kommt ja noch dazu, Tore sind selten im Fußball und die Zählweise ist maximal einfach. Wer mehr Tore hat, gewinnt. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Fußballs als Fernsehsport im Vergleich zum Tennis mit seiner 15-30-40 Zählweise oder Sportarten wie Handball oder Basketball, bei denen der einzelne Korb und das einzelne Tor viel weniger wichtig ist. Ja, Herr Max, alles schön und gut. Hast wohl noch nie ein 0:0 zwischen Leverkusen und Brøndby an einem kalten Dezemberabend gesehen. Wer sich das oder was Ähnliches gerade gedacht hat, der hat natürlich recht. Ganz so geil ist Fußball dann auch nicht immer. Aber auch das ist ja eine der Sachen, die sich mit dem Einzug des Privatfernsehens in Deutschland radikal verändert. Die Art und Weise, in der uns Fußball präsentiert wird. Ich habe mir für diesen Podcast noch einmal viele Spiele der 70er und 80er angesehen und so sehr ich die formvollendeten Formulierungen vieler Reporter aus dieser Zeit liebe, muss ich auch zugeben, da schlafen einem manchmal echt die Füße ein. Manche Fußballübertragungen in den Öffentlich-Rechtlichen hatten den Esprit einer Live-Sendung von der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth, nur ohne die lustigen Adelsexperten mit Seideneinstecktuch. Auch das ändert sich in den 80ern. Die privaten Sender sind jünger, frischer und das ist auch in ihren Fußballübertragungen zu spüren. Und weil die neuen Sender um jeden Quotenpunkt kämpfen müssen, passiert eben genau das, was sich Uli Hoeneß erhofft hat. Das Kritische in den Übertragungen geht zurück zugunsten einer Unterhaltungsshow. Würde man dasselbe 0:0 von Leverkusen gegen Brøndby aus dem Jahr 1990 einmal von den Öffentlich-Rechtlichen und einmal von den Privatsendern übertragen lassen, ich bin mir sicher, welche Übertragung uns vom schlechten Spiel besser ablenken würde. Durch Nebengeschichten, illustre Co-Kommentatoren, Witzchen, Gewinnspiele und so weiter. Wenn ich also von einer Revolution durch die Einführung des Privatfernsehens spreche, dann geht es mir dabei nicht nur um das Geld, das die Vereine bekommen. Es geht mir auch um all die anderen Dinge, die ich gerade beschrieben habe. Denn ich glaube, es ist diese Entwicklung, die den Nährboden für die Dominanz des Fußballs bereitet, die wir dann ab den 90ern sehen werden. Und Bayern als der Club, der schon am bekanntesten ist, am häufigsten gegen namhafte Gegner spielt und eine funktionierende Markenstrategie hat, der profitiert davon natürlich mal wieder am meisten. Repräsentiert durch Uli Hoeneß als bundesweit bekanntes Gesicht. Uli Hoeneß hat all das vorausgesehen, was ich in dieser Folge beschrieben habe. Also gut, bis auf die Finalniederlage gegen Porto. Aber davon abgesehen wäre diese Episode wohl ein einziges langgezogenes »Ich hab's euch doch gesagt« geworden, hätte er das Skript dazu geschrieben. Weil er in diesem Punkt richtig liegt, spürt der FC Bayern die Auswirkungen dieser Veränderung schon früher als andere Vereine und denkt bereits weiter als die Konkurrenz, als das TV-Geld dann auch den anderen in die Taschen fließt. Also, alles Paletti? Naja, eine Sache hat auch Uli Hoeneß sicher nicht vorausgesehen. Aktuell ist er das alleinige Gesicht des FC Bayern. Aber genau das wird sich bald ändern. Seine Position bei Bayern wackelt. Bald muss er Macht und Aufmerksamkeit teilen. Wie es dazu kommt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von Elf Leben, in der wir dann auch auf eines der legendärsten TV-Duelle der deutschen Sportgeschichte schauen. Und in der ich dann auch nochmal Kontakt mit Uli Hoeneß habe. Nur so viel sei verraten, das Wort Anwalt wird fallen. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakeboard Studios in München. Unsere Vorsängerin mit der perfekten Stimme ist Inken Fried. Außerdem im Team Elf Leben Silvana Katzer, Nora Hespers, Carsten Weichelt, Jan Söhm von der Audio Alliance, Ruben Schulze-Fröhlich, Burkhard Feige, Stefan Rommel und Sven Rühlicke. Unser Logo hat Manuel Kostrinski entworfen. Vielen Dank an die Gesprächspartner dieser Folge. Das waren Markus Hörwig, Günter Klein, Christoph Leischwitz, Lars Lunde, Willi Lemke, Klaus Ott und Karl-Heinz Thielen. Und auch euch vielen Dank für das tolle Feedback zur letzten Folge. Ihr habt den fiesen Cliffhanger echt sportlich genommen. Kompliment. Dass einige von euch geschrieben haben, sie hätten beim Einkaufen, Sporteln, Putzen oder Autofahren gejubelt, als der Anruf von Uli Hoeneß kam, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr lustig. Falls jemand neu dazu gekommen ist in den letzten Wochen, alle Folgen von Elf Leben findet ihr auf elfleben.de. Ich würde jeder und jedem von euch empfehlen, den Podcast mit Folge 1 beginnen zu hören. Solltet ihr Feedback zu Elf Leben haben, dann erreicht ihr uns in den sozialen Netzwerken, ich heiße da Genetzer, oder via Mail an elfleben@audionow.de. Mein Name ist Max Jakob Ost und in 2 Wochen geht's weiter.